Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, Fluch und Segen der Digitalisierung. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zu mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast, einem Messias der Digitalisierung, so das Handelsblatt und natürlich auch, also dazu gleich mehr, und natürlich auch wie immer Karl-Heinz Land. Also ich begrüße erstmal den Karl-Heinz. Guten Morgen, wie geht's dir?
Hallo, guten Morgen Roland. Ja, und mit mir wieder Roland Fiege, wie immer, als Technologie- und Marketing-Enthusiast.
Ja, und unser heutiger Gast ist auch Redner, Autor, hat Bücher geschrieben, die heißen so Illustrativ wie Change Rider, Weltmutführer kommt jetzt Ende des Monats raus. Wir reden über keinen geringeren als Philippe Duperrieux, dem Geschäftsführer und Gründer von Adventure. Hallo und guten Morgen, Philipp.
Hallo und guten Morgen, ihr zwei. Ich bin sehr happy, dabei zu sein bei euch.
Hallo Philipp.
Die Firma Adventure, das ist eine Innovationsberatung und Startup-Schmiede, ist seit 2015 eine Tochterfirma von EY, also Ernst & Young. Aber Philipp hat auch Erfahrung als Geschäftsführer eines großen Mittelständlers schon gemacht, stammt auch aus im weitesten Sinne aus einer Unternehmerfamilie. Und wir reden heute ja viel über Digitalisierung des Mittelstands und wie wir da, denke ich, positiv zu beitragen können, dass Deutschland ein bisschen da den Hintern hochkriegt. Einen schönen guten Morgen nochmal, Philipp. Hallo.
Ja, hallo.
Wo finden wir dich denn heute?
Ich habe dich jetzt akustisch nicht verstanden.
Wo wir dich heute finden, wo du heute bist.
Heute bin ich tatsächlich mal im Homeoffice. Also wir haben jetzt das Büro seit ungefähr 4 Wochen wieder offen und bin eigentlich jeden Tag im Büro. Aber ich dachte mir, hier habe ich dann doch ein bisschen mehr Ruhe und freue mich mit euch in München aus dem Homeoffice zu sprechen.
Na, hervorragend. Philipp, wir fangen immer an so mit dem Thema des Tages. Ich lasse gerne den Karl-Heinz über den Vortritt. Karl-Heinz, es war eine sehr ereignisreiche Woche. Man muss dazu sagen, heute ist ausnahmsweise Freitag. Normalerweise zeichnen wir immer dienstags auf. Heute ist also Freitag, der 13. Aber Karl-Heinz, ich glaube, das hat bei dir jetzt nicht die News des Tages ausgemacht. Was bewegt dich denn heute Vormittag?
Nee. Also erstens, ich bin heute Morgen mit großer Freude erwacht, weil ihr habt es vielleicht mitbekommen, auch Arizona ist für Biden gefallen. Das heißt, die Luft wird dünner und dünner für Mr. Trump, auch wenn er es im Moment noch immer nicht wahrhaben kann. Und die ersten Republikaner fordern jetzt auch, dass man ihn unterstützt und diese Amtseinführung nicht behindert weiter. Und angeblich sagt man, also Gerüchte, dass die ersten Kinder von Trump sagen, du Daddy, ist das denn so richtig, was du da tust? Weil langsam wird's ja peinlich. Und offen gesagt, das freut mich. Insofern kann die Woche gar nicht so schlecht enden. Also Freitag der 13., vielleicht ist das ja auch ein Glückstag, man weiß es ja nicht, ne?
Das, ja, absolut. Und Philipp, was beschäftigt dich heute so, wenn du so die Nachrichten schaust?
Ja, das ist ja ganz interessant, dass Karl-Heinz, du gerade mit dem Thema Trump gekommen bist. Karl-Heinz, du kennst ja meine Einstellung zu Trump. Ich habe ja nochmal nachgezählt, 68 Anti-Trump-Kleidungsstücke habe ich im Schrank hängen. Ja, ich bin ja seit 4 Jahren fast täglich unterwegs, auch für den USA, ja mit irgendwie Anti-Trump-Themen. Und natürlich ist es so, dass der uns ja eigentlich jeden Tag begleitet hat im negativen Sinn und jetzt seit einer Woche ja wirklich positiv. Und Karl-Heinz, wie du sagst, also die letzten Ergebnisse kommen rein und es ist ja sehr, sehr positiv. Und vor allen Dingen, also was mein neues Lebenselixier ist, ist ja wirklich diesen Präsidenten und die Vizepräsidentin zu sehen und mir die Sprache einfach anzuschauen und anzuhören. Das ist sozusagen etwas, wo wir ja 4 Jahre lang gelächzt haben. Das wäre vor 4 Jahren, wenn man diese Reden gehalten hätte, dann wäre das noch vielleicht gar nichts Besonderes gewesen. Aber jetzt ist es so, dass ich da wirklich jeden Tag total energiereich starte, wenn ich dort was höre und was sehe und denke, hey, da sind wir zumindest mal 180 Grad im Wandel. Natürlich riesige Aufgaben stehen vor den beiden, ja, aber ich bin eigentlich sehr, sehr happy und sehr froh, dass es sich ja jetzt wirklich mit höchster Wahrscheinlichkeit abzeichnen wird, dass wir von Trump zumindest mal politisch erlöst werden.
Ja. Na, dann da sage ich euch noch, was mich begeistert heute Morgen. Ihr kennt es ja sicherlich, ihr habt ja bestimmt alles schon viele Gründungen, Startups und all diese Dinge schon verfolgt und selbst betrieben. Ich kenne Gründer, die gründen in Palo Alto, damit sie eine Postadresse haben, irgendwo in der Nähe von Facebook, Google. Ich kenne Gründer, die machen ein Virtual Office in Berlin, weil Berlin ist halt die Startup-Schmiede angeblich in Deutschland. Aber den absoluten Bock geschossen, was also im positiven Sinne, was die Adresse angeht, die Firmenadresse angeht, ist das Hightech-Startup, ist es vielleicht nicht mehr BioNTech, die also jetzt mit unter anderem am den Impfstoff arbeiten und den bald fertig haben werden. Wisst ihr, wie die Adresse lautet von BioNTech in Mainz?
Goldgrube.
An der Goldgrube 12. Ja, Nomen est Omen. Also das heißt, wenn ich sage, das ist mal eine gute Wahl. Man kann denen nur gratulieren. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber ich fand das fand ich sehr witzig. Na.
Ich glaube nicht, dass es sonst so viele Goldgruben da gibt. Also ich glaube, das war schon ziemliche Absicht.
Jetzt haben wir ja heute neben dir, Karl-Heinz, du ja auch quasi so als Evangelist für Digitalisierung giltst, mit dem Philipp auch jemanden da, der auch schon lange quasi die Bühnen und sagen wir mal Foren dieser Welt damit sagen wir mal, bespielt. Philipp, erzähl doch mal, wie und warum ist dir das Thema so über den Weg gelaufen? Ab wann ist das Thema Digitalisierung für dich wichtig und was heißt es eigentlich und wie siehst du das in deiner alltäglichen Arbeit?
Ja, sehr gerne. Also ich selber komme ja aus einer Weltmarktführerfamilie. Also mein Großvater hat ein großes Unternehmen im Sanitärbereich aufgebaut, über 4000 Mitarbeiter. Karl-Heinz, du kennst die Geschichte ja ein bisschen, machen jetzt ungefähr 1,7 Milliarden Euro Umsatz. Und das ist so mein Blick auf das Familienunternehmen beziehungsweise auf den deutschen Mittelstand. Ja, wir sind wirklich Weltmarktführer und die Besten bei der inkrementellen Innovation. Ja, also das heißt wirklich Produkte mit kleinen Schritten wirklich besser zu machen. Ja, das können wir wirklich super. Also jetzt bei meinem Familienbetrieb als Beispiel, eine Rohre länger, dünner, breiter mit Sensor, ohne Sensor, das ist großartig. Aber wenn es wirklich in Disruption reingeht, da tun wir uns in Deutschland wahnsinnig schwer. Ja, und jetzt kommen wir eben zum Thema, wo ja auch der Karl-Heinz ganz stark unterwegs ist, ja, Digitalisierung. Und da ist mein Statement immer, Digitalisierung bedeutet immer Disruption. Warum? Das hat nichts mit einem Amazon zu tun, nichts mit Netflix zu tun und einem Airbnb und mit wem auch immer, wer da draußen ist, sondern es hat was damit zu tun, wenn wir uns jetzt unsere Arbeitsweisen und Prozesse anschauen und wir sagen, da ist jetzt ein Außendienstler oder eine Außendienstlerin, die jetzt bei einer Kundin und die macht dort eine menschliche Interaktion. Wenn dort in Zukunft ein Digitalprozess reinkommt und Dokumente, die physisch ausgetauscht werden, werden irgendwie runtergeladen. Ja, also ich sag mal wirklich ein No-Brainer-Prozess. Ersatzteile werden online bestellt, Kataloge werden online angeschaut, Belege werden gescannt und automatisch verbucht und mit künstlicher Intelligenz wird dort ein Reporting aufgebaut. Dann ist das natürlich disruptiv, weil da werden perspektivisch diese neuen digitalen Kanäle und Services die alten entsprechend ablösen. Und da sind wir eben beim wichtigsten Thema von mir, das ist das Thema Mensch, ja, dass eben Digitalisierung und digitale Transformation also fast niemals eine technische Transformation ist, sondern hauptsächlich eine menschliche Transformation. Und wir in Deutschland als Ingenieursland eben sehr stark technikgetrieben sind und sehr stark auch bei der Digitalisierung häufig auf die Technik schauen und dann eben die Menschen mit ihren Ängsten, mit ihren Bedenken, auch mit ihrer bewahrenden Haltung, und das meine ich gar nicht negativ, weil es gibt ja was zu bewahren, die Wirtschaft läuft ja in der Regel, ja, dass wir dort die Menschen dann eben vergessen und liegen lassen. Ja, und das ist so ein bisschen mein Job, natürlich durch ein neues Mindset, durch schnelle Ergebnisse, durch eine intrinsische Motivation, ja, den Menschen zu zeigen, dass es sich lohnt, durch einen Wandel zu gehen und wirklich lohnt, sich mit neuen Themen zu beschäftigen.
Philipp, an der Stelle, ich meine, wir beide haben wahrscheinlich jetzt die letzten 10 Jahre, ich glaube, ich habe das erste Buch zu dem Thema geschrieben, Digitaler Darwinismus, das war 2012, ja, da haben noch nicht so viele über Digitalisierung gesprochen und der Untertitel hieß ja der stille Angriff auf ihr Geschäftsmodell und ihre Marke, ne? Da hat man mich immer gefragt, warum ist der Angriff still? Und da habe ich gesagt, guckt euch den Handel mal an, Du wirst es erst merken, was passiert ist, wenn es eigentlich schon fast zu spät ist. Ja? Jetzt hast du selber ja sehr erfolgreichen Unternehmen aufgebaut, Adventure, und du hilfst ja Unternehmen in der Beratung, diese Dinge ein Verständnis zu entwickeln für die Digitalisierung, auch für ganz neue Mechaniken. Also sprich, es muss eben nicht immer die Hardware sein, sondern die Software und der Service gewinnen an Bedeutung. Jetzt aber andersrum, du hast ja deinen Laden dann verkauft an Ernst & Young und damit bist du ja selber jetzt, entschuldige, in den Konzern geraten. Ja? Und mich würde mal interessieren, wie ist denn deine Erfahrung? Weil wir haben immer wieder erlebt, dass wenn man in den Konzern geht, dann wird es um Vielfaches schwieriger, weil du musst viel mehr Köpfe, Menschen mitnehmen und die haben eigene Interessen und so. Wie ist es euch denn gegangen, jetzt auch in der Übernahme?
Genau, also ich sag mal ganz offen, also der M&A-Prozess könnt ihr euch vorstellen. Sorry, Roland, wolltest du was sagen, oder?
Nee, alles gut. Ich habe nur euch nicht gehört. Einfach weiterreden.
Okay. Fangen wir mal beim M&A-Prozess an. Also da war es natürlich so, dass 80 M&A-Spezialisten von EY zwei Nicht-M&A-Spezialistinnen und Spezialisten von Adventure gegenüberstanden, ne, was jetzt das Thema Due Diligence, Verträge und so angeht, also wie das halt auch eben so ist. Ne? Also der Prozess hat ungefähr 12 Monate gedauert und man muss ja auch sehen, warum haben wir das gemacht? Das haben wir nicht gemacht, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen jetzt Kohle machen und einen fetten Exit, sondern weil wir gesagt haben, wir sind in Deutschland und ich sag mal punktuell in Europa sehr erfolgreich, aber wir haben eben Kunden, die haben auf einmal Projekte in Kenia, Projekte in Asien, Projekte in Amerika, wir brauchen Data Scientists, wir brauchen Security-Experten und das hatten wir ja alles nicht. Ne? So. Und wichtig ist, wer mich ja kennt, der weiß ja, dass ja dieses Neuartige und das, was Adventure natürlich ausmacht, dass die New Kids on the Block, dass die Rockstars, die da sind, das Startup-Mindset, fake it until you make it, das ist ja alles gegenteilig von so einer Konzern- UI-Welt. Und so ist es ja auch in der Digitalisierung, dass halt dort dieses neue Mindset eben niemals in der Kernorganisation erstmal entstehen kann, sondern das muss im geschützten Raum passieren. Und so haben wir es jetzt eben geschafft, als, sage ich mal, erste Akquisition überhaupt von UI mit einer wahnsinnig langen Historie, dass wir jetzt im vierten Jahr noch komplett eigenständig sind. Also wir haben eine eigenständige Brand. Das Logo ist rot und nicht gelb. Das Logo heißt Adventure und nicht EY Adventure. Wir haben einen eigenen Businessplan, wir haben eigenes Recruiting, wir haben eigenes Marketing, wir haben eigenes Sales. Stellt euch vor, wenn man bei EY was kommuniziert zur Presse, dann muss das ja vorher angemeldet werden, 14 Tage Prüfungsprozess und so weiter und so fort. So, das heißt, diese ganzen Regeln, gibt ein paar Ausnahmen, ja, da komme ich gleich zu, diese ganzen Regeln, die im Konzern gelten, die gelten für uns sozusagen nicht. Ja, und natürlich müssen wir uns an Dinge halten, dass wir nicht öffentlich über Menschen hetzen und irgendwie nicht irgendwie fremdenfeindlich sind, aber das sind wir ja sowieso nicht, ja. So, klar. Aber ich sag mal, da sind wir wirklich im geschützten Raum. Und es gibt halt eigentlich ein Thema, womit wir uns leider oft beschäftigen müssen, das ist das Thema Independence. Ja, das heißt, wenn EY als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft halt ein Unternehmen prüft und das ist jetzt auch noch an der Börse notiert, dann können wir dadurch, dass wir ja sehr schnell in der GMV sind, sehr schnell Richtung Digitalumsätze gehen, können wir dort eigentlich umsetzungstechnisch nicht aktiv werden. Ja, das heißt, wenn wir jetzt in einem dicken Mandat drin sind und EY würde jetzt das Mandat in der Wirtschaftsprüfung gewinnen, ja, dann müssten wir da perspektivisch rausfaden. Das ist so ein bisschen der Nachteil und das trifft jetzt vielleicht auf 20-25% der Unternehmen weltweit zu. Ja, aber auf der anderen Seite hat man natürlich den Vorteil, dass eben man auf einmal Kontakte zu 75% der Unternehmen hat, die man sonst nicht hätte, weil EY da halt eben drin ist.
Wie sieht das denn aus? Das würde mich mal interessieren, weil ich meine, ihr habt ja eine sehr klare Strategie. Wie viele Leute seid ihr aktuell,
Philipp? Wir sind jetzt knapp 200.
200, ne? Also ist ja schon mal eine Größenordnung. Und du sagst ja selber, wir haben es nicht gemacht, um Kohle zu machen, sondern vor allen Dingen, um Skaleneffekt herbeizuführen. Hast du denn selber noch Anteile?
Also natürlich nicht. Ich bin natürlich dort sehr unbedarft an das Thema rangegangen. Sagte, ja gut, also lasst uns da mit EY mal oder mit anderen sprechen. Ja, man hat ja mit vielen gesprochen und dann behalten wir, ich sag mal, 74-76% der Anteile, die kriegen 26-24% und dann wird das schon irgendwie. Aber so läuft das natürlich nicht. Ja. Also wenn du dich natürlich mit einem Strategen, ich sag's mal, ins Bett legst, dann machst du das entweder ganz oder gar nicht, weil du musst dir überlegen, wenn du jetzt selber, wenn ich jetzt noch Anteile hätte, dann ist ja mein Bestreben, den Wert der Anteile maximal zu, also wirklich zu maximieren, also zu sagen, hey, ich habe immer einen Unternehmenswert von 500 Millionen Euro, sag ich mal, oder Dollar. So, und dann kann eben die Mutter oder EY diese Anteile kaufen, aber EY sagt, hey, okay, ihr seid super unterwegs, aber ehrlich gesagt, ihr seid ja eigentlich nur 60 Millionen wert. Ja? Ja. So, und das ist natürlich schwierig. Deswegen haben wir alle Anteile damals abgegeben.
Aber man muss ja sagen, du bist 4 Jahre später noch dabei. Also so schlecht kann das für dich nicht gewesen sein. Wahrscheinlich gab es auch noch ein bisschen Earnout, aber auch das Earnout sollte vermutlich inzwischen erledigt sein. Insofern die Frage an dich, was motiviert dich denn jeden Tag? Jetzt bist du quasi vom Selbstständigen ja zum Angestellten geworden. Was ist es, was dich daran bindet? Weil wenn du alle Anteile verkauft hast, so, also ich sag mal, fürs Geld müsstest du es ja wahrscheinlich nicht mehr unbedingt tun.
Nee, also absolut. Also Besitz ist ja auch nicht alles im Leben. Das lernen wir ja übrigens jetzt auch beim Thema Shared Economy. Ganz interessant. Ja, also was ist auch schon Besitz? Ich finde, das ist ja immer relativ. Ja, aber ganz ehrlich, ich kann jetzt noch genauso handeln, wie ich vor 5, 6 Jahren handeln konnte. Und ich habe aber natürlich jetzt mit EY einen Partner an der Seite mit wirklich tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wo man natürlich Dinge auch gemeinsam machen kann. Ja, wo man irgendwie gemeinsam in die Außenkommunikation gehen kann, auch wirklich große, große Transformationsprojekte machen kann. Die hätten wir sonst nie machen können, weil EY ist ja sehr gut im tiefen Maschinenraum. Und wir sind ja eher so die Verrückten, die außen so ein bisschen was machen. Ja, in der Digitalisierung neue Geschäftsmodelle und Digitalumsätze Kosten reduzieren und so. Genau, und das ist natürlich was, was mich treibt. Und auch nochmal, sieh dir den Change Rider an, meine Non-Profit-Initiative, die mache ich neben meinem Job, neben meinem Job. Da sagt keiner von EY, sag mal ganz ehrlich, wie viele Tage die Woche ist das denn eigentlich? Und das bringt uns doch gar nichts. Und wieso machst du das denn? Nee, die sehen, hey, Non-Profit, gut, das ist, du willst den Wandel in Deutschland befeuern, du willst die positiven Geschichten rund um den Wandel erzählen. Ja, super, mach das Ding, Philipp, und wir vertrauen dir und dann wird das auch gut werden. Also da ist schon einfach eine hohe Vertrauensbasis da und ich habe weiterhin meine Freiheit. Wenn ich die nicht hätte, dann ist natürlich, also okay, dann wird es natürlich dann problematisch werden, weil so als Unternehmer, das wisst ihr selber, oder Karl-Heinz, du ganz besonders, da musst du natürlich freiheitlich unterwegs sein, ja.
Die gute Nachricht ist ja, du sagst, also vermutlich steht in deinem Arbeitsvertrag nichts von der 40-Stunden-Woche, ja, das ist schon mal sehr positiv. Die andere Frage ist natürlich, wo siehst du selber für dich den Hebel? Weil als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, ich glaube, das war bei Haniel irgendwie auf einer Vortrag, da hatte ich einen Vortrag und du warst im Publikum und sagtest, Mensch, cooler Vortrag, und dann haben wir uns das erste Mal ein bisschen auseinandergesetzt und haben das erste war die Frage von dir nach meinem Geschäftsmodell damals, ne? Weil du sagtest, okay, wie sieht das aus? Und dann haben wir uns darüber ausgetauscht. Inzwischen, ich weiß nicht, ob du das überhaupt mitbekommen hast, mein wahres Geschäftsmodell war ja immer Venture Capital und ich habe ja inzwischen 15 Beteiligungen, einige mit Kunden gemeinsam aufgebaut. Nur mein Modell sah ja vor, ich bin dann auch noch an diesen Firmen beteiligt. Ja. Also sprich, ich habe die rausgekauft und habe mich dann in die Firmen quasi rein beteiligt und die weiter beraten. Und jetzt rückwirkend, wenn du das heute dir anguckst, was du da gemacht hast mit Ernst & Young, mit Sicherheit hat das ein paar Vorteile. Auch du hast vermutlich auch das Risiko an der einen oder anderen Stelle verkürzt, einfach indem du jetzt jemanden hast, der die Miete zahlt, egal was passiert. Ich sage jetzt nur mal Corona, ne, weil in Corona-Zeiten haben einige auch etwas Schluckbeschwerden bekommen. Ja. Bei Ernst & Young sehe ich das nicht unbedingt. Aber erzähl mal, wie fühlst du dich da heute?
Ja, du, also...
Ist das Bestätigung?
Genau, also totale Bestätigung. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr happy und auch wirklich intrinsisch motiviert. Ich sag mal, ich glaube, der Indikator für so einen Unternehmertypen ist ja, du stehst morgens auf, ja, und freust dich auf den Tag und hast irgendwie auch wieder 30 neue Ideen, wo das Team dich dann auch 28 Mal ausbremst, sagt, hey Philipp, jetzt mach mal langsam. Nur und jetzt setzen wir dann doch nochmal die ein, zwei Sachen um. Und für mich ist ja das Wichtigste der Wandel, also dass wir es schaffen, die Transformation, ich sage jetzt mal hauptsächlich der Wirtschaft, natürlich auch Politik und Gesellschaft, ist klar, aber dass wir die Transformation der Wirtschaft hinkriegen. Und da ist es natürlich so, dass man mit einer Ernst & Young wirklich auch große Projekte auch in der Konzernwelt bei sehr großen Mittelständern machen können, die dann auch irgendwann tief im Maschinenraum enden, wo man wirklich nicht nur, und das will ich gar nicht despektierlich sagen, weil das ist ja schon Champions League, neue Geschäftsmodelle, wesentliche Digitalumsätze, wie bei Klöckner zum Beispiel, jetzt knapp 3 Milliarden Digitalumsatz, ja, die sozusagen in so einer analogen Branche dort erzielt werden. Das ist ja alles super mit einer gut funktionierenden IT, mit einem Mindset da in Berlin, die Leute, die gut arbeiten, aber das Wichtigste ist ja auch in die Kernorganisation reinzuschauen und dort eben die bewahrenden Kräfte, die nicht negativ bewahrend sind, sondern die ja sozusagen was verteidigen, was ja auch gut ist zu verteidigen, weil die Bude läuft ja noch gut, dass man da natürlich einen Change-Prozess macht in Bezug auf Prozesse, in Bezug auf das Mindset, in Bezug auf die Arbeitsweise, in Bezug auf technische Themen. Und da ist natürlich eine EY mit ihrem wahnsinnigen Know-how uns natürlich einfach exponentiell überlegen. Ja, und das hätten wir niemals auch selber aufbauen können. Und wenn du ja an Change denkst, dann ist das ja die Transformation, die stattfinden muss. Das heißt, die Wirtschaft wird niemals erfolgreich sein, indem sie Ventures aufbaut, die Unternehmen, indem sie Startups aufbauen. Die Startups werden niemals die Unternehmen transformieren. Die Unternehmen müssen sich selber transformieren. Die müssen sozusagen selbst tun. Ja? Und da ist natürlich EY mit dem tiefen Branchen und dem tiefen Verständnis von Unternehmungen, Mittelstand und Konzern natürlich einfach ein super Partner. Und da haben wir wirklich tolle, tolle große Change-Projekte mit denen. Ja.
Also wenn ich euch so zuhöre, ich liebe es, euch zuzuhören. Jetzt ist der Werbeblock für EY dann langsam auch um. Nein, Quatsch. Also es ist eine Liebesbeziehung. Ja, das ist gut so. Gefragt. Nein, alle wunderbar, wunderbar. Es ist eine Liebesbeziehung. Es funktioniert gut. Es ist ja eine tolle Firma. Ich kenne selbst genügend, die dort aktiv sind. Das finde ich super. Und es macht ja auch sehr viel Mut, was du sagst. Also und wenn ich mir dieses Rezensionsexemplar von deinem kommenden Buch Weltmutführer anschaue, da schreibst du ja, du beschreibst ja sehr viele positive, sagen wir mal, Fälle, wo Digitalisierung oder Ansätze von Digitalisierung schon produktiv sind, wo es schon funktioniert. Wir haben ja selbst in unserem Podcast hier, ich sage nicht, dass wir viel jammern, aber wir schimpfen auch viel auf die Politik und das ist schlecht und das müsste man besser machen. Und deswegen freut mich das umso mehr, dass es hier ein Buch gibt, bis zu, ich glaube, um die 400 Seiten, das ist ja enorm, mit sehr vielen Beispielen drin, wo Digitalisierung also auch schon funktioniert, an das vor allem auch mit einem gewissen Schwerpunkt Deutschland bzw. Mittelstand. Jetzt hattest du das selbst so schön gesagt, die Menschen müssen den Wandel machen. Manchmal geht es auch so um ganz so Basisprozesse, die man digitalisiert, wo man die Menschen mitnehmen muss. Aber jetzt sind wir ja quasi sagen wir, an einem Sprung von der Sharing Economy zu mehr zu einer Distance Economy und von so einem Social Network Richtung Financial Networks, also Stichwort Blockchain, was ja quasi auch am Horizont ist. Und bin ich mit meiner Rede gleich fertig. Wir haben in den letzten Folgen sehr viel über künstliche Intelligenz gesprochen, Anwendungsmöglichkeiten. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen etliche Folgen haben, wo wir sehr intensiv das Thema Blockchain diskutieren. Wo siehst du denn in diesen Themen jetzt vor allem Blockchain schon Ansätze oder auch schon Dinge, die in der Praxis umgesetzt sind? Oder ist das erstmal noch ein riesengroßes Schwein, was durchs Dorf gejagt wird?
Also ich glaube ja erstmal, dass es Zukunftsmusik ist. Man hat ja Blockchain-Themen natürlich bei dem Thema Kryptowährung und Logistik und Co. Also, aber da kennt ihr euch viel, viel besser aus als ich. Und es macht ja auch wirklich stellenweise, glaube ich, auch Sinn, darüber nachzudenken. Ich bin da jetzt kein Spezialist. Ich sehe es ja wirklich so, wie kann die Wirtschaft, wie können die Unternehmen mit ihren jetzigen Kunden in den digitalen Austausch kommen? Und damit meine ich nicht E-Mails schicken. Bitte. Ja, damit meine ich nicht über EDI-Schnittstelle ein Warenlager verknüpfen. Das meine ich nicht, sondern wirklich zu schauen, hey, wie kann ich auch gerade im B2B-Bereich, wie kann ich meine Kunden und Kundinnen, die Maschinenführerin, die Einkäuferin, die Verkäuferin, wie auch immer, wie kann ich die sozusagen packen bei ihren Themen und wie kann ich die dort in kontinuierlichen digitalen Austausch bringen? Dass wir eben diesen Digitalkanal haben, dass der eben nicht von großen Digitalplayern oder Startups oder wie auch immer besetzt werden kann und dass sozusagen die dann irgendwie orchestrieren, was dann da läuft. Also das ist ja für mich die wichtigste Hausaufgabe, natürlich neben dem Thema Readiness von Organisationen, ne, was natürlich das Thema Führung angeht, das Thema Prozesse, IT-Prozesse, das Thema ERP-System und so, klar, das ist sowieso die Basis, ja. Aber dass wir wirklich erstmal die Hausaufgaben machen und natürlich auch wie ein Frank Thelen und Karl-Heinz Land, ihr seid da ja die großen Zukunftsvisionäre, die sagen, hey Leute, da kommt was, das ist jetzt schon stellenweise da, beschäftigt euch damit, ist auch richtig, muss man auch tun. Aber erstmal müssen wir die Hausaufgaben machen. Die Unternehmen müssen schauen, dass sie ihre direkten Kunden und die Kunden ihrer Kunden, Beispiel Heizungshersteller Fissmann, nicht nur die digitale Schnittstelle zu den Installateuren, zu deren Kunden digitalisieren, sondern sich auch mal Gedanken machen. Machen sie ja, wer ist eigentlich mein Endkunde? Das sind die Leute, die die Heizung zu Hause haben. Wie kann ich mit denen mal ins Digitalgeschäft kommen? Weil da habe ich eigentlich gar keinen Kanal zu denen. Weder offline noch online. Und das ist, glaube ich, die Königsdisziplin, was eben jetzt aber auch ein Maschinenhersteller lernen muss, was auch ein Automobilhersteller lernen muss, weil selbst der hat ja mehr oder weniger keinen direkten Kanal, also außer Tesla, zum Fahrer und zur Fahrerin, weil da hängt noch die Niederlassung dazwischen, die haben die ganzen Daten. So, und das ist ja eben, das ist das, was wir sozusagen brauchen vom Mindset Change, dass wir sagen, hey, wir schließen erstmal unsere Kunden in welcher Form auch immer digital an. Und das ist meine Mission, dass, und das sehen wir jetzt in der Corona-Zeit, sehen wir ja, okay, wow, das geht ja dann irgendwie doch auch plötzlich alles. Ja, und das geht ja dann auch schnell. Mhm. Und jeder schimpft über die Corona-Warn-App, viel zu teuer. Wahnsinn, da sag ich mal, Leute, wenn ihr mir im November letzten Jahres gesagt hättet, dass unsere Bundesregierung im Föderalismus eine App rausbringt, in 10 Wochen, in der ersten Version, in 3 Sprachen, die auf 50% der Devices draußen läuft, also Startup-Mindset, nicht perfekt Deutschland, 120% und wir entwickeln 5 Jahre. Nee, da hätte ich gesagt, wisst ihr was, Leute, ich verwette alles, inklusive meiner 4 Kinder, gegen dieses Vorhaben. Das wird 5 Jahre dauern. Und da sehen wir, es funktioniert. Natürlich viel zu teuer und gibt auch Downsides. So, und da haben natürlich auch viele Mittelständler sich ein Beispiel an ihr genommen und haben gesagt, hey, wir können die digitalen Kanäle jetzt auch mal in 4 oder 6 oder 8 Wochen mal bauen und wir können da schon in digitale Interaktion mit unseren Kunden treten.
Aber Philipp, wenn du das so sagst, ich habe in der Zeit vor, ja, ziemlich genau im März habe ich ein neues Buch geschrieben, Stillstand als Beschleuniger. Und da habe ich gesagt, ist Covid-19, ist Corona sozusagen die notwendige schöpferische Zerstörung, von der Josef Schumpeter immer sprach. Und da habe ich auch ein paar Thesen aufgestellt, auch ein paar Thesen. Ich habe gesagt, Homeoffice, Digitalisierung wird dramatisch geboostet und genauso ist es ja dann noch kommen. Die Corona-App, weil du die gerade ansprichst, ich sag, die ist ja erstmal gut und ich finde es auch bemerkenswert, so wie du sagst, in 10 Wochen, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber wir haben ein Kernproblem hier. Die Corona-App ist so aufgebaut, dass sie eigentlich nicht nutzt. Ich weiß nicht, ob du das dieser Woche abends mal gesehen hast. Da war eine Krankenschwester, die auf einer Intensivstation gearbeitet hat. Die hat die Corona-Warn-App und die hat ihr Handy meistens bei sich. Und die sagt, ich arbeite auf einer Intensivstation, auf der ständig 20 Leute liegen, die Corona behandelt werden müssen. Aber ich habe noch nicht einmal einen Hinweis bekommen, dass ich eine Risikokontakt hatte. Klar. Warum? Weil wir die Daten nicht wirklich nutzen. Und was ich halt bemängele ist, und ich habe heute Morgen wieder gehört von Christian Lindner und gerade die FDP, der Liberalismus, die immer noch denken, Datensparsamkeit, ja, wo wir eigentlich über Datenreichtum reden müssen. Wir sind zwar jede Minute bereit, Facebook, Google, Apple, allen Instagram geben wir alle unsere Daten und die machen das und die schicken uns, aber in Deutschland dürfen wir sie nicht benutzen. Und ich sage dir, Daten die nicht genutzt werden können, töten Menschen. Ja. Oder andersrum positiv betrachtet, wenn wir die Daten nutzen würden, zum Beispiel für eine Corona-App, und sei es auch nur auf Freiwilligkeit, aber noch nicht mal das ist ja wirklich vorgesehen, dann würden wir tatsächlich Menschenleben retten. Und das ist wieder diese Beschränktheit der Deutschen, dass wir so eine Aversion haben und dass es immer noch Politiker gibt, die, denk an das Datenbevorratungsthema, denk an Lieferkettengesetzen, die sich mit Händen wehren, diese Daten zu nutzen, aber die Amerikaner machen es und rauf. Und ich, von den Chinesen wollen wir noch gar nicht reden. Und ich bin totaler Fan der Datensouveränität. Wir entwickeln da gerade ein neues Unternehmen, was im Entstehen ist, wo es nur um Datensouveränität für die Europäer, weil wir sagen, das werden wir nicht in den USA entwickeln, die Chinesen werden das auch nicht erfinden, aber wir in Deutschland, wir in Europa, wir könnten das vermarkten weltweit. Und da setzen wir drauf. Und insofern sage ich, ist die Corona-App ein gutes Beispiel dafür, dass man etwas schnell tun kann, aber dann zum Schluss wieder mal die letzten 5 Meter fehlen.
Ich gebe dir zu 100% recht. Allerdings, Karl-Heinz, das weißt du besser als ich, die kulturelle Mindset-Veränderung, das ist der Champions-League-Sieg. Und das ist etwas, das dauert richtig lang. Ja, und jetzt schau dir alle Themen an. Wir sind in Deutschland eben eine sehr spezielle Datenschutznation. Das ist einfach so. Ja. Mhm. Trotzdem haben wir es geschafft, eine Lösung in diesem Kulturkreis mit dem Mindset innerhalb von 10 Wochen rauszubringen. Nicht die beste. Und du hast total recht. Menschenleben würden gerettet werden, wenn wir ein anderes Daten-Mindset hätten. Ja, und auch ein anderes Thema in Sachen Sicherheit und so weiter und so fort. Aber wir haben es nicht. So, jetzt ist ja die Frage, wie kann man, und da bist du ja vielleicht mit deinem Startup und mit den Themen, die du ja nach draußen bringst, vielleicht ja auch ein wichtiger Befeuerer, dass man sagt, hey Leute, fangen wir bei den kleinen Themen an, wenn ein Kind geboren wird, wieso gehen denn die Daten nicht automatisch an die unterschiedlichen Ämter, dass man sagt, okay.
Zum Beispiel an Schulen, meinst du an Schulen und Kindergärten?
Also, zum Beispiel, aber auch das Thema Kindergeld, das Thema hier, wo du die Namen anmeldest und so weiter und so fort. Also, das kannst du ja alles automatisieren. Datensilos, weil man darf nicht miteinander kommunizieren. Das ist etwas, da haben wir noch viele Hausaufgaben zu machen. Ja, trotzdem, wir müssen lernen, Erfolge zu feiern. Und wir können da mit dem Finger drauf zeigen und sagen, stimmt, Riesenproblem, Nachteil, müssen wir was machen. Trotzdem müssen wir uns bitte auf die Schulter klopfen und müssen auch der Politik, die kriegt von morgen bis abend, Entschuldigung, nur auf die Schnauze, muss man sagen, Leute, dass ihr das hingekriegt habt, auch mit einer Microsoft und einer SAP, kann man sagen, viel zu teuer und bla bla bla. Sie haben es geschafft und das finde ich, das sollte man doch mal anerkennen.
Ja, aber deshalb, da bin ich bei dir, Philipp. Eine Sache, die mir halt immer im Kopf geht und deshalb glaube ich, kann man es nicht oft genug propagieren. Unsere Regierung wollen uns nichts. Also ich bin ja eher auf deiner Seite und sage, wir müssen die Politiker unterstützen, wo wir können. Aber wir müssen ihnen auch Mut zurufen. Mut im Sinne von, Leute, vergesst mal die alten Paradigmen. Also unter uns, ich hatte eine sehr spannende Diskussion auf dem FDP-Parteitag. Ist schon 3 Jahre her. Hatte mich der Christian Lindner eingeladen, ein bisschen was für die Digitalisierung zu promoten. Und da habe ich so eine Ecke gemacht und da habe ich diskutiert und da habe ich mit mehreren Leuten diskutiert. Unter anderem damals auch mit dem Herrn Baum, mit Gerhard Baum, den ich sehr schätze. Und da ging es genau um dieses Thema Datensicherheit, Datenautonomie. Und da sagte er, nein, unser Paradigma muss Datensparsamkeit sein. Und da sage ich, okay, dann lassen Sie mich Ihnen das mal einfach erklären, wie pervers die Idee der Datensparsamkeit heute noch ist. Ich sage, wir beide fahren demnächst im autonomen Auto. Ja, du selber fährst ja, glaube ich, auch ein schon relativ weit autonom fahrendes Fahrzeug mit einem E-Antrieb.
Genau, wenn ich das amerikanischen, aber wir machen jetzt keinen Werbeblock. Genau.
Genau, wir machen keinen Werbeblock. Ne? Und außerdem gibt es ja inzwischen ganz viele Deutsche, die auch tolle elektrische Kisten bauen. Aber worum es mir geht, und da habe ich gesagt, guck mal, Sie fahren in einem autonomen Fahrzeug und ich fahre in einem autonom fahrenden Fahrzeug. Und dann haben Sie eine Datensparsamkeitstaste in Ihrem Auto und der verbraucht nur noch 10% der Daten, die anfallen. Das Dumme ist, sie werden dann nicht mehr schneller als 20 Kilometer fahren können und sie werden jeden fünften Passanten anfahren, weil sie haben sich die Daten weggespart.
Das ist ein sehr schönes
Mein Auto, das fährt und fährt und fährt und das kann auch da wahrscheinlich mit 200 fahren und trotzdem wird es keinen Unfall haben. So, und da war er etwas sprachlos, weil ich glaube, ich habe es das erste Mal geschafft, ihm klarzumachen, dass Datenreichtum der wahre Reichtum ist. Und natürlich mit künstlicher Intelligenz, mit Themen wie der Blockchain, können wir dann auch die Datensouveränität sicherstellen, weil es geht nicht mehr nur um die Daten und die Security und die Privacy, sondern es wird darum gehen, dass jeder einzelne von uns der Souverän seiner Daten wird, so wie der Souverän auch der Wähler ist, der entscheidet, wer in der Politik was zu sagen hat. So wie ich sage, jedes Land hat die Politik und die Regierung, die es verdient. Und im Amerika, da haben wir gerade diese Woche eine ziemlich intensive Folge drüber gehabt, das Monster ist weg, haben wir das genannt. Ne, ich hoffe, es ist auch wirklich dann, ne, so, ich hoffe, dass das auch wirklich bald dann der Fall ist, dass er irgendwann mal genügend Feuer kriegt, dass er wirklich das Weiße Haus verlässt, aber vermutlich, also ich hoffe nicht, dass es in Handschellen geschehen muss oder dass er sich noch in den Teppichboden im Oval Office verbeißt oder so. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wichtig an der Stelle war mir, dass wir den Politikern sagen, pass mal auf, liebe Politik, ihr müsst diesen Paradigmenwechsel nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, vermutlich. Der Herr Dies von VW, der Vorstandsvorsitzende, hat vor ein paar Wochen auf einer Automobilkonferenz gesagt, es geht nicht mehr um das Auto, wer das beste Auto herstellt und die Spaltmaße am besten einhält. Es geht jetzt darum, wer das Betriebssystem des Autos herstellt. Und das ist eine wichtige Erkenntnis. Ja? Das Blöde ist halt, wenn du VW bist und hast 550.000 Mitarbeiter und von denen arbeiten 20.000 an Software und 530.000 bauen und dengeln Stahl und Bleche, ja, dann merkst du, die Wertschöpfung ist auf der Software- und Service-Seite und auf der anderen Seite hast du die große Anzahl der Mitarbeiter. Und das muss sich verändern und das muss auch die Politik verstehen. Dann glaube ich, dann haben wir auch eine Chance, in Deutschland was zu verändern.
Ich möchte recht. Auch.
Roland, also, möchtest du reingehen? Sonst habe ich nämlich auch noch ein Beispiel.
Nur ganz kurz zum Thema Wertschöpfung, digitale Wertschöpfung in Automobilen. Philipp, das müsstest du ja dann auch schon selbst mitbekommen haben, dass ein amerikanischer Hersteller jetzt für das Upgrade, was die, sagen wir, das autonome Fahren doch erleichtert und ermöglicht, also das kostet einfach extra. Ne? Also das haben die, glaube ich, von $3.000 auf $10.000 den Preis mal hochgesetzt. Und die Leute werden das kaufen. Das ist ja logisch. Ja? Und das bedeutet, das ist ein Produkt, was frei skalierbar ist, weil es digital ausgeliefert wird und einfach mal 7.000 oder 8.000 oder 9.000 Dollar mehr, das war nicht schlecht. Ja? Und das ist ein typisches Beispiel, da sind wir schon jetzt, dass die digitale Wertschöpfungskette beim Automobil schon aktiv ist.
Richtig, und wir Deutschen, um da mal ein Beispiel zu bringen, habe ich jetzt gelesen, BMW hat jetzt gegen einen monatlichen Aufpreis, kannst du die Sitzheizung dazu buchen. Ihr hört richtig.
Also, ja, wunderbar.
Also
ja,
da sagt man, ich meine, ich finde es doch nicht schlecht, wenn man irgendwie in As-a-Service-Modellen und Abo-Modellen und im Sommer braucht es noch vielleicht nicht, ne, aber trotzdem, da sieht man auch wieder, das ist so ein bisschen das Mindset, ja, dass man wirklich sagt, okay, du hast auf der einen Seite autonomes Fahren, das ballerst du von 3 auf 10 hoch, weil das ist irgendwie technisch möglich, aber wenn du das machst, du kannst dich in der Karre schminken, du kannst in der Karre was du da machen kannst, also das ist ja Freedom forever, sag ich mal, ja, so, da machst du einen Aufpreis und bei den Themen, die eigentlich Standard sein sollen, da gehst du jetzt mal so ein bisschen, also wie gesagt, deutscher Mindset, ein bisschen in diese modernen Subscription Models rein mit monatlicher Kündigungsfrist, aber machst das, wo ich sage, ey Leute, ihr habt den Schuss doch nicht gehört, ja? Also das kann es ja nicht sein. Mhm. Ja? Ich habe, Karl-Heinz, zu dir noch zu dem Thema Daten noch ein Thema. Ich glaube ja, dass die Deutschen ja weniger Angst haben, eigentlich ihre Daten zu geben, weil siehe Facebook und Co., das macht ja eigentlich jeder, sondern ich glaube, es sind dann die Algorithmen und die Dinge, die mit den Daten gemacht werden, die ja menschengesteuert sind. Ich habe da immer ein wunderbares Beispiel. Mhm. Ich fliege ja jetzt seit einem Jahr nicht mehr aus klimaschutztechnischen Gründen, aber bin da vorher ja ungefähr 200 Mal plus im Jahr geflogen, Senatorstatus so. Und dann komme ich morgens am Münchner Flughafen an, First Class Terminal, vor mir, es war im Sommer, vor mir eine Riesenschlange an Anzugträgern, also alles Männer, ne, schicke Anzüge, so. Ich komme dahin mit Timberlands, Shorts und Anti-Trump-T-Shirt. So. Hab mein Boardingpass von der Lufthansa, da steht ja der Sen drauf, der Senator drauf, so. Alle gehen vor mir, da stand ein Mann, der hat dann die Handys kontrolliert, ungefähr in, sag ich mal, 3 Meter Entfernung, durchgewunken. So, ich halte mein Handy hin, stopp, Hand hoch. Kommen Sie mal bitte her. So, guckte er mein Handy an, guckte mich an und sagte, dürfte ich mal bitte Ihre Senatorkarte sehen? Ich so, nee, dürfen Sie nicht, weil es steht ja drauf. Ich habe der Senator, nee, das müsste ich jetzt bitte nochmal prüfen. So, ich Laptop-Tasche, Dings gesucht, Karte, also ja, okay, Sie können weitergehen. Also, was ist hier passiert? Mhm. Hier hat halt, hier ist etwas im Menschen einprogrammiert, ein Denkmuster. Ein Typ mit Anti-Trump-Shirt und Shorts kann eigentlich nicht am First-Class-Terminal den Senatorstatus haben. Wie vielleicht klar. Jemand, der in Berlin-Marzahn wohnt, vielleicht immer per Vorkasse zahlen muss, weil die Person hat ja sowieso keine Kohle und wenn ich dem eine Rechnung schicke, zahlt das ja eh nicht. Also das sind ja sozusagen die Vorurteilsdenkmuster und ich glaube, dass, und davor habe ich übrigens auch Angst, Leute, dass man wirklich sagt, man hat eben Menschen, die diese Algorithmen ja einstellen, ja, und dann eben uns, ich sag mal, schon fast diskriminieren. Und das ist, glaube ich, ein Thema. Mhm. Ich glaube, darüber müssten wir in Deutschland viel mehr sprechen.
Also zu dem Thema kann ich nochmal die Bücher Quality Land und Quality Land 2.0 empfehlen, wo genau sagen wir mal, diese Fehlentscheidungen von Algorithmen zu sehr, sehr witzigen, dramatischen und unterhaltsamen Geschichten führen. Wo genau, sagen wir mal, dein Beispiel war jetzt, wo quasi der Mensch diesen Bias hatte und das fehlinterpretiert hat. Aber der Mensch kann ja immer nochmal reden und fragen und gucken oder du kannst mit einem Menschen reden. Ja. Wenn ein Algorithmus diesen aufgrund von 1000 Datenpunkten diese Entscheidung fällt, nein, du bekommst diese Finanzierung nicht oder diese Impfung, dann ist schlecht. Klar.
Eine Frage, Philipp, weil ich weiß nicht, wie dir das geht. Die Bücher, die ich geschrieben habe, egal ob das Erde 5.0 war oder Digitalisierter Darwinismus oder auch die Dematerialisierung, die waren ja immer sehr positiv. Also ich habe immer gesagt, technologischer Fortschritt und die Digitalisierung sind die Hebel zu mehr Nachhaltigkeit, um letztendlich auch die Welt zu retten. Also weniger Ressourcen, mehr Sharing, Dematerialisierung, weniger Rohstoffe und, all diese Argumente, du kennst das. Und auch das Buch von Frank Thelen, 10x, DNA, also wie können wir 10-mal schneller werden, größer werden und so weiter. Und auch das, was du tust jetzt mit deinem neuen Buch Mut. Die Frage, die sich mir stellt, wirst du übrigens dafür auch häufiger angegriffen? Weil ich bekomme das relativ regelmäßig, dass die Leute sagen, also was für ein Spinner, wie kannst du nur glauben, dass die Digitalisierung oder der technologische Fortschritt alles besser macht? Und wie reagierst du dann darauf?
Also, das Wichtige ist ja erstmal geduldig, empathisch antworten. Und das ist schon für mich eine Königsdisziplin gewesen. Ja, weil wer mich ja kennt, Karl-Heinz, du kennst mich ja, ne, sehr emotional und so. Also das Wichtige ist erstmal zu fragen, hey, was höre ich da raus? Höre ich vielleicht Angst heraus? Höre ich da vielleicht Bedenken raus? Warum ist es so? Und dann natürlich einfach die Leute eher nochmal abzuholen und zu fragen, warum spüre ich hier eine Ablehnung? So, also das ist, glaube ich, das Erste. Und das Zweite ist, ich komme ja immer über die Erfolgscases. Also wie du gerade gesagt hast, die positive Kommunikation, zu sagen, hey, du hast eine traditionelle Industrie, da hat der Maschinenhersteller sich transformiert, der hat jetzt das und das gemacht und macht jetzt die und die Digitalumsätze. So, du hast im Bereich Bankenversicherung, im Bereich Automotive, im Bereich Automotive-Zulieferer, hast du die und die Beispiele. Und über die Beispiele sprichst du und auch über ganz konkrete Ergebnisse. Das ist ja das Wichtigste, wenn du Menschen in Deutschland hast, schau dir den Mittelstand an. Hardcore-Zahlen getrieben. Ja, was kostet es? Ja. Was kommt hinten raus? Ne? Also, ich sag mal so. So, und wenn du da die Leute dann bei den Fakten packst, also das ist natürlich dann schon ein positives Argument. Und jetzt ganz ehrlich, Leute, Corona Booster 7 bis 10 Jahre, finde ich, nach vorne, was die Digitalisierung angeht. Mhm. Also wer jetzt nicht verstanden hat, dass es wichtig ist, die digitale Kundenschnittstelle zu besetzen, dass es wichtig ist, über neue digitale Geschäftsmodelle nachzudenken, dass es wichtig ist, über Themen, Karl-Heinz, wo du ganz tief drin bist, Blockchain, Künstliche Intelligenz und so, das mal darüber nachzudenken, wie kann ich das für meine Industrie überhaupt mal einsetzen? Wie kann ich da mal Dinge testen? Wie kann ich mich vom Industrietanker-Denken zum Ökosystemanbieter transformieren, dass ich mit Startups kooperiere, dass ich selber Ventures baue, dass ich da in die Märkte reingehe, dass ich überlege, welche Talente brauche ich denn morgen oder heute, die dann mit meinen sozusagen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Organisation arbeiten und da vielleicht auch Richtung Agilität, die Organisationsstruktur verändern, Führung. So, wer das jetzt nicht verstanden hat, ja, dann ist das Gespräch vielleicht auch einfach schnell zu Ende. Und dann sagt man, hey, okay, ich glaube, dann sprechen wir im September 2021 wieder. Aber dann wird es wahrscheinlich eher so sein, dass dann die Person auf allen Vieren angeschossen, vielleicht mit schon Blutspritzern auf ein Shirt kommt und einfach wirklich der Zug dann abgefahren ist. Und wichtig, ich möchte gar kein Angstbild malen. Ich bin wirklich der Gegner von, wenn wir es jetzt nicht machen, dann sterben wir morgen. Aber wir müssen beginnen. Jede Industrie muss starten.
Also ich bin vollkommen bei dir. Übrigens, wenn ich diese Diskussion habe, und ich hatte letztens auch mit Frank Thelen darüber diskutiert, ich pflege immer zu sagen, na klar, Technologie ist weder gut noch böse. Das muss man, das ist wie ein Messer. Ein Messer kannst du dazu brauchen, um das Brot für die Welt zu schmieren oder jemanden umzubringen und zu bedrohen. Ja? Fakt ist, Wohlstand ist immer entstanden, wenn Mobilität, Energie und technologischer Fortschritt da war. Und das wird auch in Zukunft wieder so sein. Ne? Diese Angst vor der Technologie ist oft halt unbegründet. Tatsache ist, man sollte nicht naiv sein. Also, ne, wenn man weiß, du kannst es so benutzen oder auch andersrum, dann sollten wir vorsichtig sein, was die Auswirkungen angeht. Wir sollten genau beobachten. Aber das heißt nicht, dass wir es nicht mal versuchen sollten. Und das war, glaube ich, in der Vergangenheit ein Problem. Und Corona, bei aller Krise und auch diesen extrem schlimmen Nebeneffekten von Corona, denk mal, wie wir im Moment eingeschränkt sind, wie wir uns eben nicht mehr frei bewegen können, wie du noch nicht mal deine Enkel so richtig drücken kannst, ja, das fällt mir extrem schwer und schon gar nicht zu sprechen über, im Moment reden wir in den USA, glaube ich, über 240.000 Tote, ja, das muss man sich mal vorstellen, nur aufgrund von Corona, das sind extrem tragische Effekte, aber wenn man sich anguckt, wie schnell wir auf einmal reagieren konnten, dann sage ich, dann sollten wir überlegen, warum müssen wir erst auf die heiße Platte fassen, wie die Kinder, um zu lernen, das macht Autsch, vielleicht sollte man eins und eins zusammenzählen, dann wüssten wir, was wir zu tun haben, ja, und das ist mein Plädoyer.
Absolut. Und Karl-Heinz, Ergänzung, es gibt ja genug Industrien, die sozusagen schon radikal transformiert wurden von sozusagen externen Playern, die, sage ich mal, durch ein rasant schnelles Kunden- und Kundenverhalten, durch Technologiethemen, durch was auch immer, durch große Digitalplayer schon verändert wurden. Und das ist ja das Wichtige, dass man sagt, okay, hey, nicht nur man hat jetzt Corona und diese ganzen Themen, VUCA-Welt und was es da nicht alles gibt, sondern es hat ja in den vergangenen Jahrzehnten ja wahnsinnig viele Industrien gegeben, die diskutiert wurden. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Faktor, dass man da eben auch drauf schaut und sagt, okay, und bei mir wird es, wenn es nicht jetzt da ist, wird es bald kommen. Ja, und deswegen Vollgas.
Ja.
Ich habe mal eine Frage an euch beide. Wir reden über, sagen wir mal, erfolgreiche Projekte, digitale Disruption, Umstellung von Geschäfts, sagen wir mal, Modellen oder auch eine digitale Kundenorientierung. Was machen wir denn mit Geschäften, mit Unternehmen, wo der Geschäftsführer oder die Eigner jetzt sagen, naja, wir sitzen das jetzt mal aus, Corona hat für uns alles verändert, aber eigentlich sitzen sie auf einem toten Pferd. Also das heißt, sie haben noch nicht, vielleicht noch nicht realisiert, dass sie das Pferd nie wieder quasi erwecken können, sondern sie müssten eigentlich komplett umsatteln ist eigentlich das richtige Wort. Wie sprichst du mit solchen oder wie sprecht ihr mit solchen Personen? Wie könnt ihr denen Mut machen oder wie kann man quasi da eine Lösung finden für quasi ganze Industriezweige, vielleicht einfach neue Geschäftsfelder zu entwickeln oder zu erdenken?
Also vielleicht, wenn ich da kurz was zu sagen darf. Fakt ist ja, keiner sitzt auf dem toten Pferd. Die Industrien leben ja weiter. Die leben halt anders weiter.
Das ist ein schönes Bild,
ja. Und ich sage immer, Corona hat vielleicht, so wie der Josef Schumpeter immer sagt, diese große schöpferische Zerstörung ausgelöst, wird einiges an Beschleunigung beigetragen haben. Aber Autos werden auch in Zukunft gebaut. Es wird auch in Zukunft eine Mobilität geben. Es wird auch in Zukunft noch geflogen, gereist werden. Wir werden weiter Banking machen. Wir werden weiter Versicherungen haben und Häuser bauen und. Aber vieles wird halt anders. Und was mich oft an der deutschen Mentalität so stört, ist das, was vorhin der Philipp gesagt hat, diese inkrementellen Dinge. Wir verbessern den Autoschlüssel, wir machen den nachher so groß, dass er fast nicht mehr in deine Hosentasche geht und ein eigenes Display hat. Ja? Wenn du den übrigens verlierst, kostet das blöde Teil dann 700 Euro, so früher wie früher mein alter gebrauchter VW Käfer gekostet hat. Ja? So,
hey, digitale Wertschöpfung.
Genau, aber statt zu denken, dass der Autoschlüssel demnächst nur noch ein QR-Code auf deinem Handy ist, dann brauchst du gar nichts mehr an Physik, was übrigens ökologisch gut ist, was ökonomisch Sinn macht, was die Verteilung, die Verwaltung viel besser macht. Und wir denken halt noch zu sehr in dieser inkrementellen Verbesserung und unterschätzen die Effekte. Und meine These ist, die Wirtschaft wird weitergehen. Die Arbeit wird uns nie ausgehen. Die Menschen wollen auch gar nicht ohne Arbeit. Aber sie wird eine andere Arbeit sein. Und sie wird vermutlich eine Arbeit sein, wo wir weniger tun müssen, also vielleicht dann noch in 3 oder 4 Tage Woche. Aber fundamental wird es auch eine bessere Arbeit, weil alles, was einfach und replizierbar ist, das kann halt auch der Computer, das kann die Software oder der Service für uns erledigen.
Ja, absolut. Und noch eine Mini-Ergänzung, und das hat nichts mit totem Pferd zu tun. Du hast total recht, also diese tote Pferd-Industrie, die gibt es ja auch eigentlich nicht. Ne? Ich sage immer, jetzt nehmen wir mal den Handwerksbetrieb. 10 Mitarbeiterinnen, 10 Mitarbeiter, könnte jetzt hier mega auf Digital Transformation machen? Null. Ja, könnte sich überlegen, hey, was bedeutet die Digitalisierung für mich? Ja, was bringt die für Chancen? Können sie machen. Da könnte jetzt der Meister oder der Chef oder der Inhaber könnte zu 17, 20, 30-jährigen Tochter zum Sohn gehen, könnte sagen, hey, hör mal, schaut euch mal das Thema Design Thinking an. Geht mal zum Hasso-Plattner-Institut, macht da mal 2 Tage Design Thinking-Kurs. Ja, für 580 Euro, ja, und guckt mal, wie können wir denn eigentlich bei unseren Kunden und bei unseren Kundinnen die Schmerzpunkte rauskriegen? So, dann machen die den Kurs, dann machen die Interviews mit den Kunden und Kundinnen und sagen, hey Papa, guck mal, die haben eigentlich das und das Thema, könnte man das vielleicht digital lösen? Mhm. Super, dann geht man hin und sagt, hey, wie könnte man es jetzt digital lösen? Geben wir das jetzt an eine große Digitalagentur, die uns für 200.000 Euro irgendwas baut? Nee, dann gehst du in den Bereich No-Code. Das können der Karl-Heinz und ich, also Karl-Heinz, ich gehe davon aus, du kannst nicht programmieren. Ja, da können wir ohne IT-Kenntnis können wir Apps innerhalb von einem Tag bauen. Ja, so. Ja. So, und dieses Mindset einfach zu haben, hat natürlich auch ein bisschen was mit Mut zu tun, hat natürlich auch ein bisschen was mit komplett neuen Wegen zu gehen, hier zu tun. Und dass man das neben natürlich Trends, die man auch als Handwerker beobachten muss, ne? Also wo sind vielleicht auch irgendwie Maschinen, die jetzt irgendwie Menschen ersetzen und die man einsetzen kann und wo dann irgendwie Preise ganz anders werden, wo irgendwie Qualität verbessert wird, das muss natürlich auch mal so ein bisschen Marktscreen, aber jeder sollte das tun. Und wer es nicht tut, ja, der wird irgendwann totes Pferd. Also der wird dann irgendwann vom Markt verschwinden.
Philipp, du sprichst mir aus der Seele. Ich habe mich in den letzten 8 Monaten an 2 Startups beteiligt. Einmal Handwerk Connected, da könnte man sagen, Handwerker aller Welten vereinigt euch oder vernetzt euch. Das ist eine Plattform, wo ich die Auslastung von Handwerkern, der eine hat einen bestimmten Skill, der andere sucht ihn, weil da kommt ja immer mehr Technologie. Ne? Das Smart Home, der Elektriker, der Heizungsbau, die müssen ja komplett neu umdenken. Eine Heizungsanlage hat heute natürlich immer eine Verbindung ins WLAN, kann gesteuert werden von zu Hause oder auch remote und das verändert die Arbeitswelt und nicht jeder hat die Leute, die Skills, die man dafür braucht und Handwerk Connected bringt die richtigen Leute zusammen.
Cool.
Ist Matchmaking
ja,
im Handwerksbereich oder Clickbuild, ein anderes Unternehmen, die machen Hallendachsanierung auf Basis von digitalen Angeboten. Das heißt, so ein bisschen wie so eine Thermondo, die Heizung ja quasi komplett die Art und Weise, wie die Heizung neu gebaut wird, komplett verändert haben und heute, glaube ich, der größte Heizungsinstallateur der Bundesrepublik ja. sind. In 4, 5 Jahren haben sie das erreicht. Clickbuild macht das mit der Hallendachsanierung und zwar im großen Stil. Das heißt, die restaurieren und machen die Angebote in 2 Minuten, wo du normalerweise 3 Wochen auf dein Angebot wartest und der Dachdecker, der früher 2 Tage im dunklen Büro sitzen musste, um das Angebot zu machen, der braucht halt nur noch 2 Minuten und die gesamte Auftragsabwicklung wird vollautomatisiert, inklusive Projektsteuerung, Abrechnung. Und das sind diese riesen Chancen. Deshalb der Handwerker, der macht nachher einen anderen Job, aber einen viel besseren, viel effizienteren Job und der hat vermutlich wieder mehr Zeit fürs Handwerk und vermutlich auch für seine Familie.
Genau.
Das ist ja so ein Nebeneffekt.
Ergänzung dazu, was ist der Fußpilz von jedem Handwerker? Der administrative Krempel. Angebote schreiben, genau. Preise gucken, was weiß ich, wo kriege ich Materialien her, die bestellen.
Ja, ja.
Ne? Und, so. Und das will ja keiner tun. Also perfekt, sehr, sehr schönes Beispiel wieder mal, Karl-Heinz.
Ja,
ne? Da. Na, ich denke, da haben wir heute eine schöne Runde hinbekommen. Wir schließen
unseren
Podcast.
Wir reden noch 3 Stunden.
Ich würde sagen, wir machen einfach noch gleich mal die nächsten Termine aus. Ne? Genau. Können wir dort direkt weitermachen.
Genau.
Also wir schließen unseren Podcast immer gerne nochmal mit den Tops und den Flops der Woche. Da kann auch was Persönliches dabei sein. Mhm. Was jetzt wirklich in den letzten Tagen jetzt jenseits der Schlagzeilen einem persönlich so die beste Erfahrung und auch so mal die negativste Erfahrung war. Und wer möchte loslegen?
Karl-Heinz, leg du gerne los. Ich muss über die Negativste noch nachdenken. Ich hoffe, sie fällt mir ein.
Genau.
Ja.
Also das positivste Erlebnis diese Woche ist, wir haben eine Beteiligung Memtel und Memtel Memory Telling, du kannst quasi auf jedes Dokument, auf Grußkarten, Geburtstagskarten und so weiter, die gehen diese Woche in den Laden und wir haben da jetzt einen Durchbruch erzielt und zwar gibt es Musiker und große Buchverleger, die wollen jetzt Memory Telling dieses Unternehmens quasi einbinden in ihre Bücher, in das Vermarkten von Videos, von Musikvideos, von ihren Künstlern und das quasi in ihre Bücher, ins Merchandising bringen. Und das ist für die Firma Memtel, könnte das der totale Durchbruch sein und das freut mich, weil ich habe immer gesagt, Memory Telling, es gibt ja indigene Völker, die haben gar keine Sprache gehabt, sondern diese indigenen Völker, die haben nur über Geschichten erzählen, die Erfahrung vermittelt. Und ich sage immer, Memtel bringt das Lagerfeuer zurück, auch in die Familien und die Geschichten wieder, dass die erhalten bleiben vom Oma und Opa und so weiter. Super spannend und das hat mich total gefreut, weil wenige haben an die Idee geglaubt und jetzt haben wir gleich scheinbar so, stehen wir kurz vor dem Durchbruch. Naja, und der Flop ist eigentlich, dass unser Freund Trump immer noch im Haus sitzt und ich hoffe, dass das bald ein Ende findet. Aber Philipp, ich sag sag mal, da sind wir ja beide auf dem Kurs. Ich hoffe, wir demonstrieren da weiter, dass diese Monster, und das gibt da dummerweise nicht nur den, es gibt ja hier in Deutschland auch so Gauland, Weidel oder diese, Entschuldigung, etwas unterbelichtete von Storch, wo ich einfach sage, das ist so peinlich, aber die sind sich selber scheinbar nicht so peinlich. Das ist so
vermisst. Ich habe eine spontane Geschäftsidee. Ich fand es vorhin sehr beeindruckend, Philipp, dass du sagtest, du hast 68 Kleidungsstücke mit Anti-Trump drauf quasi. Ich glaube, in Richtung nächster Bundestagswahl vielleicht können wir eine Kleidungslinie entwerfen mit den anderen Demagogen und Hasspredigern. Das finde ich super.
Schön, sehr schön. Gut. Sollten wir scheren.
Oder wir müssen auch mal so ein Schumpeter-T-Shirt vielleicht mal machen lassen für Karl-Heinz.
Ja, das ist cool.
Ist auch wichtig.
Das stimmt.
Cool. Gut. Ja. Na, Philipp, was war für dich der Flop und der Top der Woche?
Genau, also Karl-Heinz, ich mache bei deinem Flop direkt weiter mit Trump. Also für mich ist der Flop eigentlich nicht so stark, dass er noch im Amt ist, weil damit haben wir, glaube ich, alle gerechnet. Wer da einen narzisstischen Psychopathen hat im Amt, der will da auch nicht raus. Mhm. Für mich ist das Schockerlebnis diese republikanische Partei. Also das wirklich noch, die ersten kippen ja um, aber dass die Mehrheit schweigt, dass die Mehrheit nichts tut, dass die Mehrheit da keine Front bildet, das finde ich Wahnsinn. Das ist sozusagen das Negative. Und das Positive ist, ich habe jetzt hier die ersten Statements zum Buch gekriegt, hier von meinem neuen Buch Werdet Weltmutführer von Ann-Christine Achleitner, die wirklich sagt, okay, also das Buch verleiht Zuversicht. Gisbert Rühl, CEO von Klöckner, sagt, must read. Ja, Chibo Coffee Services, kein Digital Bullshit, nennt mich Hard Rocker der Digitalszene. Also, das ist natürlich super und da freue ich mich jetzt auf die nächste Woche, dann auf die Veröffentlichung. Aber wenn wirklich Menschen, die auch Ahnung von Digitalisierung haben, ja, das Buch lesen und sagen, hey, das ist echt cool und das hat einen Mehrwert, das ist natürlich eine tolle Bestätigung, weil bisher schreibt man ja von vor sich hin und dann lesen es irgendwie ein, zwei Leute und die finden einen eh nett und dann sagen die, hey, Philipp, ist cool. Ja, aber so, wenn man dann wirklich mal Feedback kriegt aus Forschung und der Wirtschaft, ist das natürlich einfach schon mal großartig.
Sehr schön. Super. Dann schließe ich mal ab. Also mein Top der Woche ist schlicht und einfach der, dass, also ich habe auch einen enormen Pivot hingelegt geschäftlich, weil mein digitales Geschäftsmodell dank Corona, trotz Corona, auch trotz Digitalisierung komplett den Bach runtergegangen ist und ich jetzt quasi mir die Perspektive erarbeitet habe in den letzten Monaten und komplett auf neuen Füßen stehen werde. Das ist für mich der Top der Woche, cool. Absolut. Ja, auch dank dir, Karl-Heinz und vielen anderen in unserem Netzwerk. Und Flop der Woche ist, dass ich so ein bisschen befürchte mit den Infektionszahlen, dass vielleicht, ich frage mich, wie lange unsere Kinder noch in die Schule gehen dürfen. Und das ist so ein bisschen das Damoklesschwert, wo ich sage, dass das nicht runtergeht, der R-Wert, das beunruhigt mich ein wenig. Und dass man da eben auch Familientreffen und all diese Dinge, und ich rede noch nicht mal über Weihnachten, auf der Kippe stehen. Da kann ich auch nur noch mal animieren, Leute, tragt Maske, haltet Abstand, haltet euch an die, wie heißt es, die AHA-Regeln, ja, und so, dass wir das alles wieder in die richtige Bahn finden. Und noch ein kleiner, noch ein Top der Woche, also ich bin jetzt durch diese Weltmutführer-Buch Präsentation mal durchgegangen und habe mir das Rezensionsexemplar angeschaut. Tolles Buch, Philipp, Gratulation, kommt jetzt in wenigen Tagen raus. Googelt mal danach, gibt es bestimmt überall da. Und es ist auch natürlich ein guter Zweck damit verbunden. Es gehen 4 Euro für einen guten Zweck und damit kann man eben auch noch was Gutes tun, auch in Richtung Weihnachten.
Cool, danke.
Super, euch. Philipp.
Roland, Karl-Heinz,
danke,
das
euch.
War mir ein Fest und ganz ehrlich, eine Stunde Podcast. Nee, wir brauchen 6, 7, 8 Stunden. Leute, lasst uns versprechen. Großartig, bis bald. Bleibt gesund.
Auf Wiedersehen. Tschüss,
danke.
Bis nächste Woche.
Tschüss. Gute Woche. Ciao.